Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Man könnte, wie das Airbus-Team vorschlägt, CO2 aus der Luft filtern, um damit zum Beispiel Gewächshäuser zu versorgen. Man könnte es aber auch in den CO2-Speicher Ozean packen. Denn Ozeane nehmen schon jetzt ein Viertel der menschengemachten Emissionen auf. Geht da noch mehr? Und welche Risiken gibt es dabei? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der letzte Woche erschienene World Ocean Review. Der Bericht erscheint alle 2 Jahre. Vor der Sendung habe ich darüber mit meiner Kollegin Thomma Schröder gesprochen, die sich den Bericht mal genauer angeschaut hat. Thomma, in dieser Ausgabe geht es ja um die Frage, ob der Ozean das Klima retten kann. Wie lautet denn jetzt die Antwort?
Nein, kann er nicht. Also zumindest nicht im Alleingang. Aber es gibt viele unterschiedliche Ideen und Methoden, wie er deutlich mehr CO2 speichern könnte. Und da gibt es zum Beispiel die unterirdische Kohlendioxidspeicherung, die man vom englischen Carbon Capture and Storage mit CCS abkürzt. Und die könnte man auch im Meeresboden machen. Das ist so der Buhmann aller Methoden. Und dann ist da der, ich sag mal, Publikumsliebling, das Aufforsten unter Wasser, indem man Seegraswiesen oder Mangroven wieder anpflanzt. Der heimliche Star der Szene ist dagegen gar nicht sichtbar und ein bisschen komplizierter. Dabei geht es um die Alkalinitätserhöhung im Meer. Das ist eine Art Säureblocker für den Ozean.
Dann lass uns doch mal mit dem Buhmann anfangen. CCS ist ja hierzulande eigentlich wegen diverser Gründe verboten. Kann man sich dieses Verbot denn überhaupt noch leisten angesichts unseres viel zu hohen CO2-Ausstoßes?
Zumindest will Wirtschaftsminister Robert Habeck bis Ende des Jahres einen Gesetzesvorschlag einbringen, demzufolge die unterirdische CO2-Endlagerung dann auch in der deutschen Nordsee erlaubt sein soll. Andere Länder wie zum Beispiel Norwegen, Dänemark, Niederlande oder Großbritannien, die machen oder planen das ja bereits. Es gibt dabei natürlich nie hundertprozentige Sicherheit, aber insgesamt ist das Risiko, dass Trinkwasserleiter verunreinigt werden oder irgendwo unbemerkt CO2 ausblubbert, das ist deutlicher geringer als an Land.
Was ich mich jetzt aber schon frage, ist es denn sinnvoll, CO2 erst in die Atmosphäre zu blasen, es damit ganz viel Aufwand und wahrscheinlich Energie wieder herauszufiltern, aufs Meer zu transportieren und dann dort in den Meeresboden zu pressen?
Bei vielen derzeit betriebenen CO2-Endlagern läuft das ja leider genau so. Also vermeidbare Emissionen werden quasi grün gewaschen, indem man sagt, unser CO2 landet nicht in der Atmosphäre. Und das ist wahrscheinlich nicht sinnvoll. Aber wenn jetzt zum Beispiel aus Pflanzenresten Energie gewonnen wird, dann kann man das dabei entstehende CO2 abscheiden und unterirdisch entlagern. Und dann hätten wir echte negative Emissionen. Und die werden wir brauchen, sagt auch ein Mitautor des Berichts Andreas Oschlies vom Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung.
Wir rechnen somit 60 bis 130 Millionen Tonnen pro Jahr in Deutschland an CO2, das wir nach heutigem Wissen nicht werden vermeiden können bis Mitte des Jahrhunderts. Man kann immer noch auf Wunder hoffen, aber das ist keine stabile Politik, denke ich. Und wir müssen auch robuste Backups haben, falls wir eben diese Wunder nicht kriegen. Und da gehört CCS mit dazu.
Und die Kapazitäten dieser Endlager sind sehr hoch. Der Bericht nennt Zahlen in Höhe von 150 bis 190 Milliarden Tonnen CO2 allein in der Nordsee. Und das wäre etwa 4 bis 5 Mal der jährliche globale CO2-Ausstoß.
Aber diese unterirdische CO2-Speicherung findet ja letztlich im Boden statt und hat mit dem Meer an sich jetzt gar nicht so viel zu tun. Das ist beim Seegras oder bei den Mangroven bestimmt anders.
Ja, diese Methoden sind nicht ohne Grund die Darlings sozusagen. Die kommen ohne große Industrien aus und haben sehr viele positive Effekte. Also sie schützen Küsten, sie stellen Lebensräume für die Fische dar und sie speichern durch ihr Wachstum eben auch CO2, und zwar mehr als Wälder.
Werden Seegraswiesen denn schon irgendwo gezielt angepflanzt?
Ja, aber nur in kleinem Maßstab bisher. Und es hängt auch sehr stark vom Standort und den Umgebungsbedingungen ab, wie viel CO2 solche Ökosysteme speichern. Und selbst wenn wir jetzt an allen geeigneten Küsten Seegraswiesen anlegen würden, wäre das zwar ein guter Beitrag für den Klimaschutz, aber eben kein Gamechanger. Dafür sind die Flächen einfach zu klein.
Und was ist mit diesem Säureblocker für den Ozean, den du erwähnt hattest? Ist da das Potenzial größer?
Ja, das ist groß. Also im Bericht wird es jährlich auf bis zu 1 Milliarde Tonnen entnommenes Kohlendioxid beziffert. Und das würde zum Beispiel die gesamten deutschen CO2-Emissionen mehr als ausgleichen.
Und wie funktioniert das?
Also im Prinzip wird dabei ein natürlicher Prozess beschleunigt, nämlich die Verwitterung von Gestein. Man bringt dafür ganz fein gemahlenes Gestein oder andere alkalische, also säurebindende Stoffe ins Meer und speichert so CO2 im Wasser. In Deutschland wird das in kleinen Behältern mit Meerwasser schon erprobt. Und in den USA und Kanada macht man das aber direkt auch schon im Meer, macht man dort die Versuche. Und da muss man wissen, wenn das im erforderlichen Maßstab gemacht würde, wäre das auch eine riesige Industrie. Und natürlich muss man da auch sehr genau hinschauen, was das für Auswirkungen auf die restliche Meeresumwelt hat. Und das ist bisher nur wenig erforscht.
Nebenwirkungen sind ja bei vielen dieser CO2-Entnahmemethoden ein sehr wichtiges Thema. Wer entscheidet denn eigentlich darüber, ob und in welchem Maße eine Methode angewendet wird?
Da gibt es viele nationale und internationale Gesetze, die da eine Rolle spielen. Der Bericht nennt jetzt zum Beispiel die Londoner Konvention zur Verhütung der Meeresverschmutzung. Und die könnte man als Grundlage nehmen, um so massive Eingriffe in das Klimasystem der Erde und der Meere zu regulieren. Darüber hinaus gibt es natürlich viele weitere Fragen, die jetzt ganz dringend geklärt werden müssen. Also weil Unternehmen wie Shopify oder Meta, die investieren ja bereits massiv in Technologien zur CO2-Entnahme. Und wenn es dann darum geht, wo wird wie viel CO2 nicht nur auf dem Papier, sondern wirklich gebunden und welche Nebenwirkungen hat das, da werden wir sehr genau hinsehen müssen.
Thomas Schröder war das über Möglichkeiten und Bedenken bei der CO2-Speicherung in den Meeren.